Hallo und herzlich willkommen bei Rad ab. Ich bin Linda Rath und ich interviewe hier Startup-Gründer, um zu verstehen, wie sie ticken, was sie ausmacht und was wir von ihnen lernen können. Zum Gründen braucht man Mut, Fleiß und Glück. Und was man sonst noch so braucht, das finden wir hier gemeinsam heraus. Der Podcast wird vom Mediatheker Potsdam unterstützt. Der Mediatheker Potsdam bündelt die lokale Expertise von Spezialisten und Visionären und umfasst ein Lab, einen Accelerator und eine jährliche Konferenz. Wir haben mit unserem Startup Fragments Büroräume im Lab in der Medienstadt Babelsberg gemietet und ich kann auch hier ihre Angebote nur wärmstens weiterempfehlen. Weitere Informationen findet ihr unter www.mth-potsdam.de.
Meine heutige Gästin ist Astrid Thürey. Sie gründete 2018 gemeinsam mit Jakob Vicari das Innovationslabor Tactile News, um Kindernachrichten auf vernetzte Spielzeuge zu bringen. Mittlerweile arbeitet sie an vielen weiteren Produkten, unter anderem am Dialog-Driven Journalism und hat dafür eine Dialogsoftware gelauncht, 100 Eyes, die Newsrooms mit der Zielgruppe auf eine einmalige Weise verbindet, um zu mehr Dialog anzuregen. Liebe Astrid, vielen Dank, dass du da bist.
Danke für die Einladung, liebe Linda. Das hast du ja immer schön zusammengefasst.
Ich habe es versucht. Ich habe dich vor ein paar Jahren bei einer Pitch-Veranstaltung im MIZ zum ersten Mal kennengelernt und ich muss zugeben, ich war total begeistert von eurem Pitch. Ich muss heute immer noch echt sehr oft daran denken, wie enthusiastisch, euphorisch und selbstbewusst und mit wie viel Interaktion auch mit der Gruppe vor Ort, ihr euer Produkt damals vorgestellt hattet. Ihr habt ja mittlerweile noch viele andere Produkte gelauncht, unter anderem den ersten Journalismus-Sessel oder eben auch die Software 100 Eyes. Und wie ich das verstanden habe, erarbeitet ihr euch ja eure Ideen selbst im Rahmen von Sprints zum Beispiel und ihr entwickelt die dann auch. Wenn es dann um das Pitchen geht, was ja im Endeffekt auch ein Teil der Finanzierung oder auch ein Teil des Sales-Prozesses sein kann, worauf kommt es da deiner Meinung nach an? Wie sieht für dich also ein gelungener Pitch aus?
Wie sieht ein gelungener Pitch aus? Also ein gelungener Pitch ist auf jeden Fall immer kürzer, als man denkt, weil wir die Erfahrung gemacht haben, man redet dann doch ein bisschen länger, als man das so vorgeplant hat. Ein guter Pitch sollte auf den Kern der Idee abzielen. Also man muss wirklich ganz genau wissen, was ist es denn, was ich verkaufen will? Also was ist meine Idee? Was ist meine Produktidee oder meine Innovation? Was will ich den Leuten wirklich sagen? Weil oft gibt es ja nur so viele Seitenstränge und die muss man einfach radikal kappen und sagen, ich kann jetzt nicht ins Detail gehen oder noch die Nebenpfade erklären, sondern einmal ganz präzise sagen, das ist die Idee und die ist Hammer, weil. So, und wenn man da wirklich von überzeugt ist, dann geht es auch mit dem Enthusiasmus. Ich habe auch schon mal mitgepitcht, tatsächlich an einer Idee, die mein Kollege hatte und von der ich nicht so überzeugt war. Da musste man, also habe ich schon auch gemerkt, es kostet mich viel mehr Kraft, das so genauso überzeugend rüberzubringen. Und ich glaube auch, die Leute merken das, ob man wirklich ernsthaft denkt, das ist es, oder ob man das nur vortäuscht oder ob man quasi nur irgendwas machen möchte. Die besten Pitches waren immer die, wo wir sehr gegenständlich waren. Das versuchen wir tatsächlich immer. Also die meisten Menschen kommen ja mit einer PowerPoint-Präsentation oder irgendwie Google-Presentations. Klar, wir haben auch immer ein paar Slides dabei. Ich finde, viel wichtiger ist, was vor den Slides passiert. Also die Interaktion, das pitchen wir oft ja auch nicht alleine, sondern im Team, dass man sich gut abwechselt, dass man eine klare Rollenverteilung hat. Und wir haben fast immer was in der Hand, immer was zum Demonstrieren. Letztens haben wir was gepitcht, ich sage jetzt mal nicht wo, da ging es um Gerüche. Und das Geruch, sowas ist wie Heimat. Und welcher Geruch geht in die Nase und ins Herz? Natürlich frisch gebackenes Brot. Dann haben wir natürlich frisch gebackenes Brot dabei gehabt. Und dieses Knistern, wenn das Brötchen dann so auseinandergeht und so. Und das macht was bei den Leuten. Das ist halt besser, als wenn sie ein Brötchen auf die PowerPoint mit Photoshop oder so drauf zu packen. Also was in der Hand haben, den Leuten einen Geruch mitgeben, den Leuten noch einen Sound mitgeben, das finde ich immer ganz gut. Wir haben bei dem Pitch, bei dem du dabei warst, ja auch irgendwie Wasserkocher auf der Bühne eingesetzt, glaube ich, und eine Konfettikanone haben wir auch fast immer dabei.
Genau.
So. Also das ist, ich glaube schon, wenn das ein bisschen spektakelig ist, ohne albern zu sein, also es muss ja auch im Rahmen bleiben, aber wenn es so ein bisschen mehr ist als das, was die Leute erwarten, ein bisschen anders als jetzt wirklich nur eine Slide nach der nächsten Slide, dann ist es, glaube ich, etwas, was im sehr hängen bleibt. Ich habe aber auch vor kurzem einen sehr jungen Kollegen bei einer Veranstaltung kennengelernt, hier bei der Wirtschaftsförderung in Lüneburg, also gar nicht aus meiner Branche. Der hat ein Startup gegründet, wo es um Kreativmaterial für zu Hause geht, also Kreativboxen, dass die Familie sozusagen ans Basteln kommt. Ich hasse Basteln und ich war trotzdem total angefixt. Der hat das so toll gemacht und wirklich ein bisschen wie im Lehrbuch. Der hatte seine Box dabei natürlich und ansonsten hat er sich ziemlich stringent nach dem Schema F sozusagen orientiert, dass man vielleicht auch in der BWL-Vorlesung lernt. Aber ich fand das trotzdem gut, weil der wirklich überzeugt von seiner Idee war. Der war so überzeugt davon und dann finde ich, ist es auch okay, wenn man nicht allzu sehr ausufert, sondern wenn man einfach einen guten Fahrplan hat. Da war total klar, alle müssen diese Box kaufen, weil basteln kann irgendwie doch jetzt jeder und so.
Ja.
Ich muss es noch kaufen, ich habe es noch nicht getan, aber hier habe ich noch gedacht, guck mal, es geht auch weniger, es geht auch ein bisschen lehrbuchmäßiger und er hat trotzdem überzeugt.
Mhm. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass es gar nicht so schwer ist, sich mittlerweile abzusetzen, weil die meisten tatsächlich nur sich auf die PowerPoints zurückbeziehen. Aber du hast natürlich recht, im Endeffekt zählt der Gedanke, ne? Und da kann man dann im Endeffekt auch mit ein paar schnöden Slides, sag ich jetzt mal so, überzeugen.
Wenn die Idee richtig gut ist, dann sprüht es aus einem, denke ich. Und wenn man selber nicht so ein guter Sprüher-Typ ist, also wenn man selber einfach nicht so enthusiastisch veranlagt ist, dann sollte man sich jemand dazu holen. Das ist nichts schlimmer, als eine gute Idee zu haben und sie aber in so einer Beliebigkeit dann zu versenken, weil man selber einfach denkt, ich habe sie schon 100-mal erzählt, ich erzähle sie jetzt zum 101. Mal. Also man muss schon immer mit dem Gefühl hingehen, dass man es zum allerersten Mal jemandem erzählt. Mhm. Ich glaube, das ist total wichtig. Die Leute hören es ja zum ersten Mal.
Ja. Wie bereitest du dich auf so eine Pitch-Session vor? Also ich hatte das Gefühl, nochmal mein Eindruck, keine Gruppe war so vorbereitet wie ihr. War das jetzt einfach nur Glück oder macht ihr das, spielt ihr das wirklich 3.000, 4.000 Mal durch, bevor ihr dann zu so einer Pitch-Session geht?
Also 1.000 Mal nicht, aber als du 3.000, 4.000 gesagt hast, wollte ich schon nicken. Wir spielen es schon durch. Also meistens ist es so, dass mein Kollege beginnt, einen Pitch-Deck zu bauen. Also der macht dann eine Präsentation. Der hat ein gutes Händchen, der ist sehr kreativ, gutes Händchen für lustige GIFs und so. Dann schmeiße ich 5 wieder raus. Dann haben wir so den Kern zusammen und überlegen, fehlt noch was und was könnten wir noch machen? Entweder gibt es das eigene T-Shirt dazu oder es gibt irgendwas anderes Cooles, was hängen bleibt dazu. Und dann üben wir das tatsächlich mindestens 2-mal, auch mit Timetimer und so, um wirklich die Zeiten zu halten. Weil die Pitches sind ja ganz oft wirklich auch eng getaktet. Ich habe auch schon mal total versagt, ehrlich gesagt. Ich war eingeladen zu den Münchner Medientagen vor einem halben Jahr. Und habe das gar nicht so sehr als Pitch-Situation abgespeichert, sondern mehr so, die haben uns eingeladen, um den Journalismus-Sessel vorzustellen, den wir letztes Jahr gebaut haben. Und ich hatte so um und bei 8 Minuten und ich habe es nicht geübt vorher und ich war viel zu lang. Und ich merkte, dass die anderen total nervös werden, weil es ja noch andere Gruppen gab, die auch erzählen sollten. Ich habe es dann ein bisschen abgekürzt nach hinten und dachte nur so, hey, warum sind die denn alle so unruhig und so? Mir kam das überhaupt nicht so lange vor und ich habe, glaube ich, die Zeit wirklich richtig gerissen und das ist total doof. Also es soll mir nicht wieder passieren. Ich habe gedacht, nee, nächstes Mal muss ich doch wieder besser vorbereitet sein und besser üben, weil es auch den anderen gegenüber unfair ist, weil die ja zum Teil dann eben auch warten, dass sie dran sind. So, und dann sollte man die Zeiten einhalten.
Ja, also vorbereiten.
Absolut.
Eure Produkte bei Tactile News haben für mich einen gemeinsamen roten Faden in der Grundidee. Berichtige mich, wenn ich da falsch liege, aber im Endeffekt geht es doch um den Dialog mit der Community, Dialog zu fördern, in der Berichterstattung die Community bzw. den Dialog auch zu berücksichtigen, um somit im Endeffekt für die Zielgruppe, bestenfalls lokal, relevanten Journalismus machen zu können. Und dafür nutzt ihr im Endeffekt die neuesten technologischen Möglichkeiten, sei es KI, sei es Sensorjournalismus, sei es Internet of Things. Wo siehst du für den Journalismus im Moment die wichtigsten Handlungsfelder? Die Frage könnte nicht größer sein, aber ich stelle sie trotzdem frecherweise.
Große Fragen, müssen ja auch gestellt werden, sonst passt sich niemand an eine Antwort. Also es ist tatsächlich so, ja, wir uns treibt der Community-Gedanke an und am Ende oder sag ich mal der Kern des Ganzen ist, dass wir davon überzeugt sind, dass JournalistInnen über die letzten Jahre, ist es schon besser geworden, aber dass wir eigentlich von der Ausbildung her, wenn wir jetzt schon mal irgendwie nicht mehr 25 sind, sondern ein bisschen älter, überhaupt das Zuhören und das Eingehen auf Nutzungsbedürfnisse überhaupt nicht gelernt haben. Das ist uns in der Ausbildung überhaupt nicht vermittelt worden. Ich habe 15 Jahre lang freie Journalisten ausgebildet oder habe Journalisten ausgebildet. Und da gab es ganz viele Themen, aber irgendwie, was will der andere, was will die andere, das war überhaupt gar kein Thema. Und das kommt ja jetzt, sage ich erstmal, seit ein paar Jahren so langsam. Und wir haben wirklich gesagt, also Journalismus muss da anfangen, wo der andere ist, nämlich beim Nutzer, bei der Nutzerin und besser verstehen, was deren Informationsbedürfnis eigentlich ist oder ihr Unterhaltungsbedürfnis oder welches andere Bedürfnis die hat. Und Journalismus als Service, als Dienstleistung muss diese Nutzerbedürfnisse ernst nehmen. Sonst braucht man ihn halt nicht. Sonst kann man ihn abschaffen. So, das ist ja, passiert ja auch schadenweise, ne? Also Leute abonnieren halt keine Zeitung mehr, weil sie ihr Bedürfnis nicht deckt. Und dann braucht man halt weder digital noch auf dem gedruckten Papier so. Und das ist das, was uns antreibt, weil wir wollen, dass irgendwie die Gesellschaft gut informiert bleibt. Und dafür muss man aber auch, sage ich mal, so ein bisschen so von seinem Thron herabsteigen oder von seinem Berg der Erkenntnis so. Wir haben irgendwie diesen Beruf ergriffen, weil wir irgendwie meinen, wir sind gute Geschichtenerzählerinnen und weil wir gut recherchieren können. Aber was sollen wir eigentlich recherchieren? Was ist eigentlich wirklich wichtig? Und was wollen die Leute wirklich wissen? Das, finde ich, ist noch nicht so richtig in der Balance. Manchmal muss man auch Sachen, finde ich, erzählen, die niemand nachfragt. So, das glaube ich schon auch. Aber dazwischen gibt es ja noch ein weites Feld. So, und da engagieren wir uns. Da haben wir gesagt, es reicht nicht, das nur zu sagen und nur User Need immer wieder so an die Wand zu schreiben. Davon ist niemandem geholfen, sondern wie kann man überhaupt diese User Needs ernst nehmen? Dafür braucht man irgendwie Hilfsmittel und wir haben angefangen, Hilfsmittel zu bauen. Und 100 Eyes, unsere Software, ist ein solches Hilfsmittel. Es verbindet verschiedene Messenger, WhatsApp, Signal, Telegram, Threema, E-Mail. Und die Redaktion kann halt aus einer Arbeitsoberfläche heraus Fragen stellen und alle, die in dieser Community angeschlossen sind, bekommen die auf ihrem Lieblingskanal zugestellt. Da ist so die Grundidee, du musst nicht zu uns kommen, sondern wir Redaktionen kommen zu dir. Also wo bist du zu Hause? Was ist dein Lieblingskommunikationskanal? Wenn du am meisten auf WhatsApp unterwegs bist, kommen wir zu dir auf WhatsApp. Wenn du lieber auf Signal bist, kommen wir zu Signal und so weiter. Und das funktioniert total gut. Die Redaktionen, die das benutzen, haben unterschiedliche Ansätze. Manche machen das, weil sie zum Beispiel ein Themenfeld besser recherchieren wollen, das Thema Mobilität in ihrer Stadt, zum Beispiel ein Riesenstreitthema in einer Region, wo wir auch engagiert sind. Und die benutzen das, um verschiedene Verkehrsteilnehmerinnen zu befragen, Expertinnen zu befragen und das Thema richtig zu durchdringen. Andere benutzen das zum Beispiel, um eine Zielgruppe, die sie bisher nicht erreichen, mit ihren Produkten besser kennenzulernen und zu verstehen, was wollen die eigentlich, um dann journalistisch ein neues Produkt auf die Schiene zu bringen. So, das sind so die zwei Anwendungsfelder eigentlich im Moment. Genau, und das verbindet auch unseren Sessel und die anderen Themen, die wir machen, nämlich Leute in Interaktion bringen, Leute am Journalismus beteiligen, Leuten erstmal länger zuhören und es Redaktionen auch leicht machen. Also Routine aufbrechen kann man nur, wenn man ihnen quasi ein Hilfsmittel in den Weg stellt. Wenn man nur drüber redet, wird es nicht besser. Und die Erfahrung haben wir ganz oft gemacht. Und wenn man ihnen dieses Hilfsmittel, sei es jetzt 100 Eyes oder diesen Zuhörsessel oder ein Sensorprojekt in die Redaktion reinschiebt und sie es benutzen, dann verändern sich ja so Routinen und Arbeitsabläufe und dann verändert sich auch im journalistischen Prozess was. Und ich glaube, bei allen, du hast mich ja nach Handlungsfeldern gefragt, also bei allen Feldern, die es gerade so gibt, würden wahrscheinlich viele Leute sagen, ja, KI, 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 so. Klar ist künstliche Intelligenz irgendwie gerade das Hype-Thema und wir beschäftigen uns auch viel damit. Ich glaube aber, dass die emotionale Intelligenz von uns Journalistinnen auch total wichtig ist und immer wichtiger wird. Und wenn wir die Haltung, sage ich mal, dem Publikum, dem ehemaligen Publikum gegenüber nicht verändern und wenn wir nicht dieses Miteinander nach vorne stellen und dieses Ernst nehmen von Nutzerbedürfnissen, dann können wir uns noch so viel anstrengen und wird uns die Technologie auch nicht retten. Also ich glaube tatsächlich, dass Technologie nur ein Hilfsmittel ist und dass am Ende wichtig ist, dass man den anderen mit der bestmöglichen Information beliefert und dass man ihn und sie dafür erstmal besser kennenlernen muss. Und das passiert, finde ich, immer mehr. Darüber freue ich mich, aber es passiert mir auch immer noch viel zu wenig.
Du hast ja gerade den journalistischen Prozess angesprochen und eure Technologien oder eure Produkte helfen, die verschiedensten Meinungen, Sichtweisen, wie auch immer, aus der Community erstmal zu sammeln. Also ne, wie so ein Funnel-Prozess. Und was ich bei euch jetzt spannend finde, ist, dass es über diese typischen sozialen Medien hinausgeht, eben dass ich über WhatsApp, über Threema und Co. Diese Stimmen auch zutage fördern kann. Inwiefern sieht denn der journalistische Prozess danach aus? Also das Sammeln ist eben das eine, das Zuhören. Was passiert dann?
Also sehr unterschiedlich. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Eine Redaktion hat Hand und Eis eingesetzt, weil sie gesagt hat, in unserer Stadt wohnen ganz viele neue Bürgerinnen. Es sind einfach viele Menschen hergezogen, Randgebiet von einer großen Stadt. Es ist Speckgürtel, ne? Und es ziehen immer mehr Leute hier raus und die abonnieren aber uns überhaupt nicht, weder digital noch im Print. So, die lesen weiter die Zeitung aus der Großstadt, wenn sie die überhaupt lesen. Und was wir so anbieten, interessiert die irgendwie nicht. Dabei sind das Leute, die mit Einkommen herziehen, die Familie gründen, die sesshaft werden und die auch erstmal bleiben. Das sind ja total interessante Kunden für ein Regionalmedium. Was können wir tun, um die irgendwie abzuholen? Was wollen die eigentlich? Und die haben sich eine Zielgruppe gesucht, 50 Neueinwohnerinnen unserer Stadt, haben die eingeladen, haben die befragt über ein halbes Jahr und was ist bei rumgekommen? Am Ende haben sie halt festgestellt, dass das, was sie anbieten hinter ihrer Paywall, nur in sehr kleinem Teil überhaupt abdeckt, was die Leute wissen wollen, dass sie sehr insidersprechig unterwegs sind als Redaktion. Das ist einfach in ihrem Blatt und in ihrem Online-Auftritt viele Sachen stehen, die man nur versteht, wenn man in dieser Stadt schon länger lebt, einfach weil das so Insider sind, sage ich mal. Und die wussten gar nicht, dass sie so insidermäßig unterwegs sind. Da hat ihnen noch nie einer gespiegelt. Und sie haben festgestellt, okay, die brauchen kompakte Informationen, vor allen Dingen ganz viel fürs Wochenende, was sie unternehmen können. Es sind halt Familien, oft sind die pendeln die halt zurück zur Großstadt so. Die wollen so im Kern wissen, was hier los ist. Ja, aber vor allen Dingen wollen die wissen, was kann ich in meinem neuen Zuhause am Wochenende Tolles mit den Kindern machen? Was gibt es eigentlich für Angebote? Was gibt es für Netzwerke? Und die starten jetzt einen Familien-Newsletter und ich hoffe sehr, dass sie den auch bezahlt machen. Das ist zumindest meine Hoffnung, dass sie das auch als Geschäftsmodell wahrnehmen und nicht sagen, ja, wir machen den, der ist dann ganz toll und dann abonnieren die Leute doch irgendwie unser Gesamtangebot. Ich glaube ja an diese Lösung nicht so richtig. Also hoffe ich sehr, dass sie darauf setzen, dass das Angebot per se so gut ist, nischig, aber gut, dass sie da auch tatsächlich ein Geschäftsmodell draufsetzen. Und das fängt jetzt gerade an. Also für die war das ganz klar so, wir verstehen diese Zielgruppe besser, die brauchen eine andere Form von Inhalt, die brauchen Inhalte, die wir bisher so nicht anbieten oder viel kompakter. Auf welche Art und Weise wollen sie die? Wollen sie das als Podcast? Wollen sie das als Newsletter? Wo wollen sie es denn? Und jetzt haben sie sich für Newsletter entschieden und den starten.
Interessant.
Ja. Und ich hoffe ehrlich gesagt auch, dass sie diese Community auch weiterhin ehrlich gesagt einbeziehen, um zu gucken, wie ist denn das Produkt so? Wie kommt das denn jetzt so an? Und was können wir denn besser machen?
Ja. Und 100 Eyes ist im Endeffekt ein CMS-Fragezeichen oder Teil eines CMSs, wo ich die ganzen Nachrichten auf der einen Seite filtern kann, sehen kann, filtern kann, wo ich aber auch Fragen stellen kann und so weiter.
Genau, also 100 Eyes ist eine Software, die ist browserbasiert, also ist kein Plugin oder so, sondern du loggst dich ein, wie auch in einen anderen digitalen Dienst, dein E-Mail-Programm zum Beispiel, also du loggst dich in die Software ein. Und dann hast du ein Dashboard und auf dem Dashboard wird dir erstmal ein Überblick gegeben, wer hat sich zuletzt geonboardet, wer hat zuletzt auf meine Fragen geantwortet, wann war die Community besonders aktiv, wie viele Nachrichten habe ich verschickt, wie viel habe ich bekommen. Also das Klassische, was du auch vielleicht aus anderen digitalen Services kennst, du kriegst erstmal einen Überblick über die Aktivitäten. Und dann gibt es zwei Kernfunktionen. Das eine ist deine Community, da kannst du gucken, wer ist da drin, was weiß ich über die. Du kannst den Leuten Notizen hinzufügen, du kannst die vertaggen, also auch in kleinere Gruppen zusammenfassen. Und dann gibt es die zweite wichtige Funktion, den Dialog führen und du kannst Fragen stellen, du kannst Inhalte rausschicken, du kannst Links verschicken, was auch immer, Fotos. Viele nutzen es aber vor allen Dingen auch, um Fragen zu stellen und dann können die Leute das eben auf ihrem Smartphone in der Regel öffnen. Also kommt dann irgendwie in WhatsApp, da wo auch die Freunde schreiben, schreibt eben auch die Redaktion. Also das ist so die Kernidee, ne? Man ist im Dialog da, wo einfach konstruktiver, toller Dialog mit Freunden, Kollegen, Nachbarn stattfindet und eben nicht auf Social Media. Ja. Und sie können dann antworten, müssen es aber auch nicht. Also man kann auch Fragen auslassen, ist ja keine Verpflichtung dabei. Manche antworten per Sprachnachricht, andere schicken irgendwie Text oder Fotos und handelt als sammelt alles wieder ein, egal von wo es kommt, egal von wem, egal über welchen Kanal. Und du kriegst das dann übersichtlich angeboten. Das heißt, du kriegst alle deine Antworten untereinander im Thread-Verlauf. Und du musst eben nicht verschiedene Messenger bedienen, sondern das macht alles Hand und Eis für dich. Das heißt, du siehst eine Frage, hast du auch Angst vor Habecks Heizungskostengesetz? Keine Ahnung. Und dann antworten die Leute und antworten auch sehr unterschiedlich. Und du bekommst eben alle unterschiedlichen Antworten angezeigt und kannst dann aber auch sagen, wenn du das, was irgendwie Linda gesagt hat, das fand ich jetzt besonders spannend, dann kannst du bei Linda einfach nochmal auf Nachfragen klicken und kannst dann mit Linda auch in wirklich einen echten 1-zu-1-Dialog gehen. Dann bekommt nur Linda die Nachrichten. Aber in der Regel ist es eben so, dass wir auch den Redaktionen sagen, schreib doch wirklich auf du und du. Also schreib doch, ich möchte von dir wissen. Mach auch ganz klar, wer du bist. Also das ist auch irgendwie nicht die Redaktion hat eine Frage an dich, sondern Astrid aus der Redaktion hat eine Frage an dich. Und dann antworten die Leute eben auch, hi Astrid, vielen Dank für deine Frage, finde ich ja spannend, ich finde das und das. Und so entsteht wirklich dieses dialogische Gefühl. Auch wenn 49 andere Leute diese Frage auch gerade bekommen haben, auch namentlich angesprochen worden sind, weil es dafür natürlich einen Namenplatzhalter gibt, wie das auch im E-Mail-Newsletter-Versand oder so wäre. Aber sie haben das Gefühl, dass du nur sie fragst und sie antworten zurück und das macht auch so einen Vertrauensraum. Also die anderen lesen ja auch nicht mit, was geschrieben wird, sondern nur die Redaktion kann sehen, welche Ergebnisse reinkommen. Die anderen aus der Community sehen eben nicht, was die anderen schreiben, weil es eben kein Massenchat ist. Und das sorgt auch dafür, dass man auch mal persönlichere Themen angehen kann. Wir haben eine Community aufgebaut mit Corona-Kranken. Wir hatten eine Community mit getrennt Lebenden, die frische Trennungserfahrung haben. Und da ging es zum Teil sehr persönlich, sehr zur Sache. Und das schreibst du eben nicht in eine große, vielleicht auch, ja, vielleicht schreibt man es auch ins Forum, aber vielleicht eben auch nicht. Und Handwit.eis bietet eben diesen 1-zu-1-Dialog mit vielen gleichzeitig. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die kleine Magie, die da drin steckt.
Cool. Ja, sehr cool. Ihr finanziert euch ja unter anderem über Fördergelder und seid mittlerweile auch ein echt großes Team, habe ich auf der Webseite gesehen, mit Entwicklern, DesignerInnen, RedakteurInnen und so weiter. Wie schafft ihr es, den Innovationsgeist immer wieder hochzuhalten und nicht in Strukturen zu fallen, ne? Gerade weil ihr jetzt auch wächst, die Kreativität bzw. die Innovation vermeiden? Wie geht ihr damit um?
Das ist echt eine gute Frage. Also es ist so, ja, wir wachsen, das ist irgendwie Fluch und Segen zugleich, ne? Weil mehr Aufträge, man braucht mehr Leute, die da mitarbeiten, sonst schafft man es nicht und gleichzeitig braucht man dann aber mehr Management und hat weniger Zeit für andere Dinge. Das ist schon so. Wir lernen halt, wie unser Business Coach, mit dem wir zusammenarbeiten, wir lernen ein bisschen langweiliger zu werden an manchen Stellen, weil es manchmal einfach Routine auch sehr dankbar ist. Wenn man Routinen einführt, dann kosten sie weniger Zeit, auch zum Beispiel im Projektmanagement oder so. Und gleichzeitig versuchen wir gerade denjenigen, die bei uns halt so die kreativsten Köpfe sind, denen die Freiheit zu geben, auch weiter kreativ zu bleiben. Also federführend ist es mein Kollege Jakob Vicari, der ist hier bei uns so ein bisschen der Daniel Düsentrieb. Und den kann ich jetzt nicht in alle langweiligen Prozesse einbinden, dann kommt er nicht mehr dazu, kreativ zu sein. Manchmal merken wir auch so, okay, das Management- und Geschäftsführeranteil wird jetzt hier zu viel, wir teilen uns ja die Geschäftsführung. Dann versuchen wir wieder Dinge auch ein bisschen umzuschichten und zu sagen, so, geh du mal in deine Werkstatt und geh basteln oder geh mit, keine Ahnung, mal 2 Tage mit Midjourney prompten, um überhaupt was Neues auszuprobieren und zu gucken, was geht. Wir versuchen auch tatsächlich ja Mitarbeiterinnen, die wir haben, auch dazu zu befähigen, immer neue Aufgaben auch wahrzunehmen und auch selber kreativ zu sein, so wie sie das halt selber gerne mögen. Und unser größtes Problem ist eigentlich nicht, dass wir zu wenig Arbeit haben, sondern dass wir zu wenig Leute haben und dass wir eigentlich ständig suchen und dass wir immer gucken, dass wir Leute irgendwie auch nach Lüneburg holen können. Also wir arbeiten schon auch sehr hybrid. Unsere Entwickler zum Beispiel sitzen halt überall, nur nicht in Lüneburg. Aber wir merken auch, dass der persönliche Austausch auch wichtig ist, auch für den kreativen Prozess, dass man das eben nicht alles nach Zoom verlagern kann, sondern dass man schon auch zusammenarbeiten will an einem Tisch. Deswegen arbeiten wir wirklich viel mit diesen Design-Sprints und versuchen dann eher mal so kompakte Wochen zu haben, 5 Tage am Stück und dann wirklich alle Leute irgendwie ins Haus zu holen, Designerinnen, Audio-Expertinnen, je nachdem, was es gerade ist, und dann mit denen gemeinsam was zu entwickeln, auch wirklich so im Haus gemeinsam.
Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ob ihr eher remote unterwegs seid und ne, so diesem typischen New Work-Gedanken folgt oder ob es euch wichtig ist, vor Ort zu sein, präsent zu sein und eine klare gemeinsame Arbeitszeit zu haben. Wie kann ich mir die tägliche Arbeit bei Tactile News vorstellen, gerade wenn man in Lüneburg ist?
Also ich kann jetzt eher einen Audio-Podcast, deswegen kann ich dir meine Dachterrasse jetzt nicht zeigen, aber die ist hier neben meinem Büro und da gibt es eine Hängematte, da hat auch jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin Anspruch auf mindestens eine halbe Stunde kreative Nachdenkzeit. Wir beginnen unseren Tag immer mit einem Stand-up morgens. Wir fangen ehrlich gesagt ziemlich früh an, nämlich um 8, weil wir, mein Kollege und ich, Kinder haben, die zur Schule müssen und für einfach versuchen auch familienkompatibel zu arbeiten. Es gibt aber auch Leute bei uns, die sind nicht solche Frühaufsteher, die fangen dann erst um 10 an oder so. Aber es gibt immer ein Team-Daily, wo wir kurz besprechen, was heute dran ist, was ist wichtig. Gibt es irgendwelche Blocker? Hindert jemand irgendwas? Kann man demjenigen helfen? Und es gibt danach halt Arbeitszeit. Zum Beispiel meine Kollegin sitzt überwiegend in Hamburg. Die hat auch Familie, 3 kleine Kinder. Und die kommt zum Beispiel nicht so oft ins Büro, einfach weil die Fahrzeit zu viel Arbeitszeit frisst. Und muss auch nicht. Wenn wir dann aber einen gemeinsamen Workshop machen, dann sitzen wir eben zusammen im Zug und fahren nach Düsseldorf oder nach wohin auch immer und sind dann gemeinsam unterwegs. Und unsere Entwicklerinnen, mit denen haben wir regelmäßig auch Developer-Stand-ups, aber eben auch nur so alle 4 Wochen zum Beispiel, weil die überall auf der Welt tatsächlich arbeiten, also im Sinne von New Work. Der eine ist gerade in Lateinamerika unterwegs, der liegt immer in irgendeiner Hängematte, wenn wir irgendwie ein Meeting haben. So, aber ich finde, am Ende ist es ja wichtig, dass es für uns auch noch handelbar ist, und ich stelle fest, so New Work wird ja total gefeiert und ich kann es total verstehen. Vieles davon gefällt mir auch gut. Für mich als Leiterin eines Unternehmens ist es aber auch eine große Kraftanstrengung, es jeder Mitarbeiterin, jedem Mitarbeiter nach seiner Fasson recht zu machen und dabei selber noch am Ende des Tages gerade auslaufen zu können. So. Also weil man doch auch diese gemeinsame Arbeitszeit braucht, eine Kernarbeitszeit braucht. Und wir leben auch davon, dass wir zusammen in der Kaffeemaschine stehen oder hier irgendwie mal vom Whiteboard was ausprobieren oder reden oder auch streiten, gehört auch dazu. Und es ist auch besser im Persönlichen, als sich im Zoom mal anzukeifen. Also insofern versuchen wir dann eine Balance hinzubekommen und zu sagen, okay, es gibt ein Kernteam, das Kernteam sollte regelmäßig vor Ort sein und es gibt ein, sag ich mal, ein drumherum, das um den Planeten so drumherum kreist, Team, und die müssen auch nicht immer hier sein. Wir haben zum Beispiel eine ganz tolle auch Programmiererin und Voice-Expertin, die bei uns immer wieder in Projekten arbeitet, und die wohnt in Bielefeld und die muss jetzt auch nicht nach Lüneburg fahren, so, sondern die arbeitet von zu Hause. Und eher, wenn wir dann so auf Projekten unterwegs sind, kommt sie eben zum Projekt. Die hat zum Beispiel unseren Sessel mitgebaut, dann war sie auch natürlich eine Woche mit in Euskirchen beim User-Testing dabei. Also wir versuchen das so irgendwie in der Waage zu halten.
Du hattest ja gerade das Streiten auch angesprochen, was ich glaube, immer einhergeht mit Innovation und Disruption. Wie sehen da Konflikte bei euch aus? Werden die offen ausgetragen oder, ne, ich könnte mir vorstellen, gerade wenn es um Ressourcenverteilung und Priorisierung geht, und welches große Thema werdet ihr als nächstes angehen? Wie sieht
Ja,
die
also
Konfliktaustragung
ja,
aus?
jemand meinte mal tatsächlich, naja, ihr guckt ja quasi den ganzen Tag in die Glaskugel und versucht die Zukunft vorherzusagen und dann daraus was abzuleiten. Und ich mal so, naja, Glaskugel haben wir ja gar nicht, wenn ich so rumgucke. Es ist wirklich eher so, dass also es bei uns wirklich viele Ideen kursieren und dass wir manchmal darum streiten, welche davon es sich wirklich jetzt auch so lohnt. Also welche Wette auf die Zukunft ist die wir jetzt eingehen? Was denken wir, ist das, was wir jetzt als nächstes machen wollen? Weil unsere Hauptmaxime ist ja eigentlich zu sagen, wir machen Journalismus mit Technologie besser und wir probieren Dinge aus, damit Redaktionen sie nicht ausprobieren müssen, sondern damit wir dann sagen können, guck mal, das haben wir schon getestet, das funktioniert total gut, wollt ihr das nicht auch mal machen? Oder das ist Schrott, also braucht ihr es auch nicht zu testen, wir sparen euch quasi diese Zeit. Und für diese Testings, die wir machen, sind wir auf Förderung angewiesen, weil wir die nicht alles aus Haushaltsmitteln bestreiten können. Und manchmal entscheiden wir auch danach, wo Ressourcen hingehen, je nachdem, was gerade so in der Förderlandschaft los ist. Wenn jemand jetzt sagt, wir finanzieren euch dieses oder jenes als Projektidee, dann setzen wir manchmal auch eher dann da was um. Und eine andere Idee, von der wir selber viel überzeugter vielleicht sind, die aber keine Förderung findet, muss dann einfach vielleicht manchmal auch ein halbes Jahr einfach in der Schublade bleiben, weil wir eben nicht alles aus Bordmitteln selber so stemmen können. Es ist so ein bisschen die Waage, ne, zwischen Kundengeschäft und Fördergeschäft. Und du hast halt gefragt, wie wir so streiten. Und wir streiten sehr offen. So. Und man kann bei uns im Büro gibt es auch durchaus mal Konflikte oder so, dass man, weiß ich nicht, also klar, oft ist es auch stressig, ne? Und wenn es stressig ist und dann hängt einem so ein bisschen die Zunge aus dem Hals, weil man irgendwie gegen die Uhr ankämpft, so, dann kann es auch mal irgendwie stressig sein und auch mal ein bisschen pumpig sein, so. Und dann muss es halt wieder abgeräumt werden. Also das Gute ist tatsächlich, dass hier niemand nachtragend ist, sondern dass wir es eher mal so, dann schlägt mal kurz der Blitz ein und dann ist auch wieder gut so. Also eher so kleine Gewitter. Und sag ich mal, langfristigen Themen und die strategischen Fragen, um die gibt es tatsächlich wenig Konflikte, sondern das ist eher so, dass wir da, ich glaube, alle hier miteinander so sehr experimentell unterwegs sind und Spaß am Neuen haben und Spaß am Ausprobieren haben und auch Lust am Scheitern. Also wir haben auch Spaß, Sachen auszuprobieren, die dann vielleicht nichts sind. Aber einer muss es halt ausprobieren und dann kann man sagen, es ist nichts und es tut auch nicht mehr weh. Also ne, das, was du damals gesehen hast, unseren allerersten Pitch, ich finde die Idee immer noch grandios, ja, Journalismus auf Spielzeuge zu bringen, aber die Idee ist ja trotzdem gescheitert. Man kann es ja nicht kaufen, sonst hättest du es vielleicht auch schon zu Hause. Und da muss man einfach sagen, okay, habe ich was draus gelernt, machen wir weiter. Und darum tatsächlich gibt es bei uns wenig bis gar keine Konflikte. Das ist irgendwie auch das, warum wir noch gut zusammenarbeiten, weil irgendwie im Kern es passt, der Kern stimmt.
Und ich könnte mir vorstellen, dass da tatsächlich auch Remote Work hilft, um diese hitzigen Debatten dann wirklich auch aus der Ferne, aus einer gewissen Distanz zu sehen. Und wenn dann der Kern aber stimmt, umso besser.
Ja, und es wird, also ehrlich gesagt, genauso viel gelacht wie gestritten bei uns. Es gibt auch sehr viele lustige Tage und lustige Sachen. Und weil es einfach auch überwiegend viel Spaß macht. Also klar, manchmal ist es auch Nonsens, aber so, dass die Mischung ist einfach gut. Und wir versuchen schon aber auch regelmäßig drauf zu gucken, ist das so, wie wir arbeiten? Ist das, sag ich mal so, mit mentaler Gesundheit, ist das, sind wir hier auf einem guten Weg unterwegs? Bleiben wir da selber noch bei gesund? Wie ist unser Konfliktpotenzial? Wir haben uns von Anfang an wirklich auch dank der allerersten Förderung vom MIZ, ehrlich gesagt, angewöhnt, mit einem Coach zusammenzuarbeiten. Und das haben wir jetzt tatsächlich mit einem alleine aus Hamburg über 2 Jahre gemacht, sehr regelmäßig. Und das war so ein bisschen wie, so ein bisschen wie Ehetherapie. Also man ist irgendwie mit einem Dritten im Gespräch und der hat dann relativ schnell raus, wie wir so ticken, wie unterschiedlich. Wir sind ja sehr unterschiedlich, mein Kollege und ich, die wir hier zusammen das gegründet haben. Und jeder im Team bringt nochmal so eine eigene Facette natürlich dazu. Und wir haben sehr viel mit ihm gemeinsam gelernt, ehrlich gesagt. Und das war sehr gut. Also ich bin ja nicht als Geschäftsführerin einer GmbH geboren worden, sondern irgendwie habe Journalismus gelernt und geatmet und unterrichtet sehr lange. Und das, was ich jetzt jeden Tag mache, ist eher so Learning on the Job. Und dabei passieren natürlich Fehler. Manche Dinge weiß ich schlichtweg auch nicht. Und dann ist es gut, dass man da jemanden hat, den man fragen kann.
Du hast im Journalismus ausgebildet, du hast gelehrt, bietest Workshops und Seminare an. Warum sollten junge Leute heutzutage noch Journalismus lernen?
Weil es immer noch der beste Beruf aller Zeiten ist. Also ich weiß gar nicht, wie man was anderes machen will. ehrlich gesagt, ich finde wirklich, also es ist ein solches Privileg, als Journalistin zu arbeiten. Ein Privileg, die Nase in anderer Leute Leben zu stecken, Fragen zu klären, die einen interessieren und dafür bezahlt zu werden. Und wenn man das jetzt noch verbinden kann damit, dass die Fragen, die man klärt, nicht nur die eigenen Fragen sind, sondern auch noch das Nutzerbedürfnis von vielen anderen Menschen deckt, dann ist es doch, also tut man Dienst an der Gesellschaft, wie toll kann das sein? Also und man erlebt noch spannende Dinge. Also man ist ja, man wird ja dafür bezahlt, dass man Neues rausfindet, dass man tolle Menschen trifft, manchmal auch schwierige Menschen trifft, aber man lernt quasi jeden Tag dazu und ich finde, das ist ein echtes Geschenk. Also nichts fände ich sträflicher und schlimmer, als jeden Tag dasselbe zu tun. Und es ist ja im Journalismus überhaupt nicht so, sondern klar gibt es auch viele stupide Tätigkeiten, die man immer mal wieder machen muss. Aber wenn du als Reporterin oder unterwegs bist, dann hast du ja das große Privileg, wirklich auch so tief zu graben, dass du Dinge zutage fördern kannst, die wir wissen, also die viele Leute wissen müssen und die unsere Gesellschaft besser machen, ehrlich gesagt. Also ich habe ja gerade gehört, du hattest zuletzt David Schraben im Podcast und Korrektiv ist da ja auch sehr exemplarisch unterwegs und macht viele tolle Recherchen und ich finde, wenn man heute als junger Mensch sagt, vielleicht werde ich Journalist, Journalistin werden, dann ja unbedingt ganz viel ausprobieren. Es gibt ganz viele Berufsgebiete, ehrlich gesagt, im Journalismus. Es gibt ja auch gar nicht mehr das eine Rollenprofil. Es gibt ja gar nicht jeder Reporterin mit einem Mikrofon oder so. Es gibt ganz viele neue Rollen im Journalismus, die es vor 10 oder 15 Jahren so gar nicht gab. Ja, Formatentwicklerin war zu meiner Zeit auch gar kein Begriff. Heute hat jede gute Redaktion Formatentwickler, Formatentwicklerin, Designerin dabei. Und da gibt es einfach ganz viele tolle kreative Arbeitsfelder, ehrlich gesagt. Und es ist ja wie alle Branchen oder wie viele Branchen total im Umbruch durch die technologischen Möglichkeiten. Genau. Und durch KI wird es auch nochmal einen richtigen Rums geben. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, wie doll uns das erschüttern wird, aber es wird auf jeden Fall heftig, glaube ich. Und umso wichtiger ist es, dass man mit Leib und Seele dabei ist und es halt umarmt, sage ich mal, die technologischen Möglichkeiten und sich aber auch kritisch mit den Fragen auseinandersetzt, wie Ethik und ja auch den Limitierungen von Technologien.
Ich glaube, dass durch diesen Umbruch man wirklich flexibel in diesem Beruf immer sein muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass das echt Ängste auslöst. Gerade bei vielen jungen Leuten, die dann vielleicht doch gerade heutzutage lieber irgendwas Stabileres haben möchten und dann sagen, Journalismus ist mir zu unsicher und die Roboter werden dann später sowieso alle unsere Nachrichten schreiben, was natürlich nicht der Fall ist. Aber
die Roboter werden demnächst auch OPs am offenen Herzen machen, also würde ich auch nicht mehr Chirurg werden wollen. Also das glaube ich tatsächlich, ja, also das Journalismus war immer schon ein Berufsfeld, sage ich mal, das für sicherheitsliebende Menschen vielleicht nicht so geeignet war. Ich finde allerdings heute, liebe junge Leute, falls ihr uns hört, irgendwie ist es ein Arbeitnehmermarkt da draußen. Ich bewerbe mich um Mitarbeiterinnen. Nicht Mitarbeiterinnen bewerben sich bei mir um eine Stelle. Und wenn ich Journalistin werden will, wenn du überlegst, diesen Beruf zu ergreifen, dann mach es. Und wenn du feststellst, das ist es nicht mehr, dann machst du was anderes. Also ich mache auch nicht mehr das Gleiche wie vor 20 Jahren und arbeite hoffentlich noch 20 Jahre und werde vielleicht dann noch mal 3 andere Dinge tun. Also ich weiß auch noch nicht, ob ich das, was ich jetzt mache, ewig weitermachen will. Aber wenn du eine gut ausgebildete Journalistin bist, dann wirst du immer eine Arbeit finden. Und ich glaube einfach, dass dieses Unsicherheitsgefühl, dass es etwas ist, was Leute lähmt, ehrlich gesagt, ihren Träumen zu folgen. Und ich würde mir wünschen, dass gerade junge Menschen sich dieser Lähmung irgendwie entledigen, weil ihnen stehen echt alle Türen offen. Ich meine, es gibt immer weniger Leute, die überhaupt in die Arbeitswelt kommen. Immer mehr Menschen, die in Rente gehen, die Boomer gehen bald nach Hause. Ist es überall Platz? So. Und es ist Platz für junge, gut ausgebildete Menschen. Also ich hätte da gar keine Sorge, wenn ich jetzt 25 wäre, würde ich mich da voll reinschmeißen.
Wie schaffst du es denn, dich selbst immer wieder zu motivieren? Wenn wir über Umbrüche sprechen und dynamische Zeiten, es ist ja sicherlich schwierig, sich immer wieder auf neue Dinge einzustellen. Oder vielleicht ist es gar nicht schwierig für dich.
Nee, ehrlich gesagt nicht. Das ist, glaube ich, der Grund, warum ich auch so gerne aktuell das mache, was ich tue. Weil ich, glaube ich, zu denjenigen gehöre, die mit ADHS gesegnet sind und die ständig was Neues brauchen. Sonst langweilen sie sich. Mir machen neue Sachen total viel Spaß. Ich bin technisch bei Weitem nicht so bewandert wie andere hier bei uns im Team. Also ich kann immer noch keine Zeile Code schreiben, aber ich kann immerhin Issues auf GitHub schreiben, damit meine Coder wissen, was sie machen sollen. So konnte ich mit Mitte 20 auch nicht, habe ich auch erst später gelernt. Nee, ich finde neue Sachen manchmal erschreckend. So, also jetzt gerade zum Thema KI, ne, ich finde schon manche Dinge beeindruckend toll, manche Dinge sind auch einfach Quatsch im Moment noch, weil es einfach noch nicht ausgereift ist. Und KI ist ja auch so ein bisschen so ein missbräuchlicher Begriff, der wird jetzt ja gerade auf alles drauf geklebt, so was irgendwie mit Machine Learning zu tun hat. Und dabei ist es jetzt auch nicht so, also eigentlich ist das Thema ja jetzt nicht erst seit November aufgetaucht, sondern schon deutlich älter. Und mich interessiert einfach, was in der Welt los ist, mich interessiert, was technologisch los ist, weil ich glaube, dass das Schlimmste, was man tun kann, ist, sich eben nicht mit Technologie auseinanderzusetzen, sondern einfach zu sagen, Technologie ist mir egal. So, das kann man tun, aber ich halte das für keine gute Grundhaltung, egal in welchem Berufsfeld ich unterwegs bin. Ehrlich gesagt, das gilt ja nicht nur für die Medienbranche. Und ich bin froh, dass ich in einem System unterwegs bin, wo ich Leute fragen kann, die vielleicht noch ein bisschen mehr Verständnis haben als ich, die mir was erklären können. Und wir versuchen uns wirklich Freiräume zu schaffen, dass wir Dinge einfach mal ausprobieren können. Und mich inspiriert das eher, darüber nachzudenken, okay, was könnte das bedeuten? Was könnte das für jetzt eine Redaktion im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bedeuten? Was könnte das bedeuten für einen kleinen Regionalverlag? Wie könnte das deren Arbeitsprozesse verändern? Also solche Dinge mir auszudenken und dann vielleicht auch im Kleinen schon mal auszuprobieren und schlauer zu werden, indem man es halt wirklich macht und nicht nur drüber redet. Also das ist, glaube ich, mein Allheilmittel gegen Zukunftsängste, sich Dinge irgendwie nicht nur so am grünen Tisch darüber zu reden, sondern einfach in die Hand zu nehmen, auszuprobieren, zu gucken, was geht damit nicht. Klar, auch viel zu lesen, zu gucken, was so andere darüber schreiben, die schlauer sind als ich. Und das vor allen Dingen auch ehrlich gesagt erstmal zu umarmen und zu gucken, zeig doch mal, was du kannst, so ChatGPT mit Journey, zeig doch mal, was geht. So. Und da kann man immer noch überlegen, finde ich, was nicht geht und was wir vielleicht auch nicht wollen, ist ja auch eine wichtige Diskussion, aber ich wünsche mir, dass wir mehr darüber nachdenken, welche Möglichkeiten da drin stecken, als immer alles gleich in Bedenken zu ersticken. So. Ja. Ich habe überhaupt nichts gegen Bedenken, aber ich glaube einfach, manchmal lähmt uns das total, auch die Chancen wahrzunehmen, weil wir immer von den Risiken herkommen. Vielleicht ist das was sehr Deutsches, vielleicht ist das auch was sehr Medienbranchiges, ich weiß es nicht. Da wünsche ich mir manchmal einfach mehr Sachverstand durch wirklich Ausprobieren.
Ja, und ich bin da voll bei dir und ich finde, das Schöne ist, dadurch, dass ihr das in so einem externen Innovationslabor machen könnt, seid ihr tatsächlich nicht gelähmt von Redaktionen, die so sehr typisch sind für Bedenkenträger, ne?
Ja, also wir haben ja immer wieder mit Redaktionen zu tun und wir haben zum Beispiel jetzt gerade eine Reihe von so KI-Maker-Days am Start. Was total toll ist, dann laden uns Redaktionen ein, da kommen dann irgendwie 20 Leute aus dem Haus, jetzt zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ganz gemischte Gruppe, und wir machen mit denen einen Tag lang echte Anwendungen, wie könnte KI jetzt bei euch redaktionelle Abläufe, Dinge im Haus verändern, und arbeiten das mit denen durch und prototypen das, und am Ende des Tages kann man das wirklich testen, das ist dann sozusagen da und es ist eben nicht nur auf der Flipchart oder in einer PowerPoint oder in irgendeinem Digitalboard, sondern es ist da, man kann es in die Hand nehmen, wir hatten auch Leute zum Testen da. Und dann macht es natürlich was mit denen, die dabei waren. Das ist ja nur ein Prototyp und das ist oft hässlich und nicht fertig, aber es tut schon mal was. Und das sorgt dafür, dass man mit einer anderen Haltung wieder weiter ins Gespräch so reingeht. Und das ist für uns, in solchen Momenten sehen wir natürlich auch ganz oft die Beschränkungen, die es gibt. Ja, wenn man in so einem großen Tanker unterwegs ist oder auch in einem kleineren Haus, das ist so ein bisschen so der Luxus, dass wir da an der Stelle dass wir da quasi unabhängig sind. soweit es halt finanziell geht, mit der Unabhängigkeit, unabhängig sind, um halt Dinge auszuprobieren und dann zu gucken, so was können wir eigentlich in eine Redaktion reintragen.
Gibt es denn Redaktionen, die für dich als Blaupause dienen, wo du sagst, die machen eigentlich alles richtig?
Oh, ich glaube, es gibt niemanden, der alles richtig macht. Wir machen auch bei Weitem nicht alles richtig. Nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich finde aber, es gibt viele Häuser, die, in denen tolle Leute arbeiten. Also wir kennen fantastische junge und auch alte KollegInnen in ehemaligen Printredaktionen, die jetzt gar nicht mehr Print sind. Tolle KollegInnen, die versuchen, gerade im Regionaljournalismus, wirklich guten Regionaljournalismus auf neue Art zu machen. Und das halte ich für total wichtig. Da schlägt ehrlich gesagt mein Herz am allermeisten für inzwischen. Ich meine, die Pandemie hat es zuletzt gezeigt, so, ne? Wir wollen informiert sein über das, was bei uns vor der Haustür los ist. Das ist super wichtig für uns, nicht nur das, was in Berlin, Brüssel oder anderswo passiert. Also ohne das gegeneinander abwägen zu wollen, aber es ist auch wichtig, was in Lüneburg vor meiner Haustür los ist. Und ich brauche gute Informationsquellen und ehrlich gesagt ist dafür der Lokaljournalismus total wichtig und leider oft halt nicht so, wie die Leute es gerne hätten. Und deswegen hat er ja auch ein großes Problem, ja. Und deswegen gibt es auch eine große Disruption. Und ich glaube tatsächlich, je schneller die viele Verlage aufhören, ihre Zeitung zu drucken und zuzustellen und auch voll digital umstellen, umso besser, ja. Sparen sie nämlich Ressourcen, ehrlich gesagt, um die sie dann vielleicht woanders hinsetzen könnten. Und da gibt es aber ganz tolle Beispiele von Kolleginnen, die schon auch sehr experimentell unterwegs sind. Und das gibt es auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also so, ich glaube, es gibt überall so kleine Inseln von Leuten, die was machen. Und wenn es mehr Inseln werden, dann strahlt es aus und dann nimmt man auch die anderen mit. Und ich glaube, das ist so ein Grundfehler beim Innovationsprozess, dass man versucht, von Anfang an alle mitzunehmen. Das kann man nämlich nicht. Es müssen einfach Leute, die müssen dafür freigestellt werden, das zu machen oder weniger Arbeit haben mit anderen Dingen und dafür mehr Zeit wirklich für das Neue, was passieren soll und das Neue einfach mal machen. Und nicht versuchen, es allen recht zu machen oder alle mitzunehmen in den Prozess, sondern einfach mal so kleine, neue, schnelle Beiboote loszulassen und zu gucken, fahren die gut? Wohin fahren die denn? Können wir das ausbauen? Können da jetzt mehr Leute einsteigen? Können das noch mehr Leute benutzen? Ich glaube, so funktioniert dann irgendwie an der Stelle Innovation.
Ja, da gibt es ja diesen Begriff Radical Optionality, der im Endeffekt genau das sagt, dass man eben Innovation nicht als eine kleine Abteilung übernehmen sollte, sondern dass, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, ja, sondern überall in allen Abteilungen am besten lebe und mit Ausprobieren diesen Gedanken einfach füllen. Zu allerletzt würde ich dich gerne fragen, als angehende Journalistin, welche Portale, welche Quellen sollte ich mir immer wieder anschauen? Was sind so die Go-To-Ressourcen für angehende JournalistInnen?
Also ich bin ein großer Fan von diversen Newslettern, ehrlich gesagt. Ich lese schon seit Jahren alles, was vom Niemand Lab kommt. Das ist in Harvard und da gibt es ein kleines, feines Institut, die sich mit, es ist halt sehr Amerika-lastig, weil sie viel gucken, was in Amerika los ist. Aber man lernt halt sehr viel, weil viele von den Dingen, die da passieren, bei uns 5 Jahre später auch irgendwie kommen. Manches nicht ganz so heftig wie so News Deserts, aber viele Themen tauchen da auf. Die haben einen fantastischen Newsletter. Ich gucke sehr viel, was das Reuters-Institut macht in Oxford unter Rasmus Nielsen. Die haben auch Newsletter, die ich gerne lese, aber auch in Deutschland. Also, keine Ahnung, also bei vielen Journalistinnen-Schulen, wie zum Beispiel oder auch in der HMS in Hamburg, die Newsletter rausbringen oder die Medieninnovationslabs, wo wir auch schon mal gefördert worden sind. Das MIZ zum Beispiel gibt ein Briefing raus. Oder das Media Lab in Bayern. Da sieht man, welche Startups sind unterwegs, welche neuen Kreationen gibt es. Das lese ich. Im Moment lese ich viel, was das Journalism AI Fellowship macht. Die kommen auch von der London School of Economics und die machen ganz viel zum Thema AI, bieten auch Online-Kurse an, die zum Teil kostenlos sind. Also sowas verfolge ich. Ich bin auf Slack mit verschiedenen Gruppen, zum Beispiel bei GABA. Das ist auch ein amerikanischer großer Slack-Community. Die geht es so nur um das Thema Dialog und Audience Engagement. Da sind auch ein paar deutsche Kolleginnen unterwegs, aber es ist auch Kolleginnen aus anderen Ländern, nicht nur USA. Oder auch im Korrektiv-Slack, die haben einen Slack nur für Lokaljournalismus, der ist spannend. Da gucke ich, wer da eigentlich gerade neue Projekte macht oder was die Kolleginnen im Lokalen so interessiert. Genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, glaube ich. Die Blaupause von Sebastian Esser für Community-getriebenen Journalismus, den finde ich gut, den lese ich gerne. Gibt es, glaube ich, einfach sehr viele Newsletter. Und wenn man erstmal mit einem anfängt oder mit zwei, dann kriegt man oft auch noch einen dritten empfohlen oder so. Und ich finde, man muss sich auch jetzt nicht den Posteingang zuspammen, sondern einfach mal gucken, was ist eigentlich in anderswo los. Also außerhalb der eigenen Blase, finde ich irgendwie. Deswegen gucke ich, was ist in Übersee wichtig an Themen, einfach weil es mich interessiert. Genau, und ich bin ernsthaft, gehöre ich zu den No-Podcast-Hörerinnen, muss ich jetzt mal hier in diesem Podcast gestehen. Ich bin schon in mehreren drin gewesen, weil mich Leute gefragt haben. Ich freue mich total, dass du mich so interessiert befragst. Und ich werde natürlich diese Folge hören, aber ich gehöre sonst tatsächlich zu den Menschen, die ehrlich gesagt den Faible für das Genre noch nicht so richtig, das nicht so richtig gepackt hat. Deswegen lese ich lieber Newsletter, muss ich einfach nochmal so zum Schluss gestehen.
Ich glaube, die Mischung macht's.
Bestimmt. Also die Leute hören auf jeden Fall in das Podcast weiter. Und ich überlege gerade, ob es da auch noch andere gibt, die man da empfehlen kann. Lennart Schneider macht auch einen guten Podcast. Subscribe Now. Ehemals Tagesspiegel-Newsletter-Schreiber. Genau. Und ansonsten glaube ich tatsächlich, dass man, wenn man so mit ein, zwei Quellen erstmal anfängt, dass man dann so ein bisschen auf den Geschmack kommt.
Das heißt also, es gibt keine Ausreden, sich nicht damit auseinandersetzen zu können. Wir haben genügend Portale und Ressourcen und Links.
Absolut.
Sehr schön.
Absolut. Und wer noch irgendwie noch Ideen braucht, wo er sich noch schlau lesen oder schlau hören kann, kann mich auch gerne mal fragen. Genau, Kontakt wird bestimmt geteilt und dann kann man mich auch anfunken. Ich bin gerne bereit, noch mal ein paar Ideen weiterzugeben.
Sehr schön. Und ich habe auch gesehen, ihr sucht immer händeringend nach PraktikantInnen.
Unbedingt. Also wer von euch Lust hat, mal auszuprobieren, was so innovativ so geht, mal Lust hat, irgendwie mit Sensorik Kühe zu vermessen oder die Gerüche dieser Welt zu vermessen oder mit KI zu experimentieren, bewerbt euch gerne. Wir suchen eigentlich pausenlos. Wir haben jetzt gerade über den Sommer schon Praktikanten vergeben bis September einschließlich, aber danach ist wieder was frei und wer Lust hat, mal bei uns reinzuschnuppern, immer gerne.
Astrid, ich bedanke mich vielmals für deine Zeit und für deine Einblicke und wünsche euch noch ganz viel Erfolg, nicht nur für die kommenden Wochen und Monate, sondern auch Jahre. Und ich werde alle interessanten Links, die du jetzt auch gerade angesprochen hast, verlinken in den Shownotes und wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder.
Das hoffe ich auch, beim Pitch oder ohne. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, liebe Linda.
Ich danke. Ciao.
Tschüss.
Rat ab für dein Startup. In diesem Podcast spreche ich mit Gründern, um zu verstehen, wie sie ticken und was sie ausmacht. Finden wir es gemeinsam heraus. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt mir einfach auf Twitter. Mein Handle ist Linda420. Das ist LYNDA420. Ich bin Linda Rath und wir hören uns bei der nächsten Sendung wieder. Tschüss.